guten Morgen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ein Plan, den ich nicht gemacht habe. Ich liebe es, wenn ich merke, dass der Heilige Geist aus so einem Gottesdienst so eine runde Sache macht. Und die Carmen hat nämlich zum Beispiel eigentlich eine super Hinleitung auf die Predigt heute gemacht, ohne dass wir miteinander gesprochen hätten. Und auch das, was Mascha und Micha gesagt haben, passte hervorragend zu dem, was ich heute vorbereitet habe, was Gott und ich vorbereitet haben, hoffentlich. So eine kleine Hinleitung. Wir haben für die, die jetzt die letzten Wochen nicht da waren, ich habe so eine Predigtreihe gemacht, überwiegend zu Römer 12, weil wir gemerkt haben, für dieses Jahr ist unser Schwerpunkt der Vineyard Köln, dass wir uns ein bisschen auf das In konzentrieren wollen. Was bedeutet das? Es gibt in der Vineyard so drei Schlagwörter: up, in and out. Up, das ist, also Vineyard ist eine beziehungsorientierte Bewegung. Beziehung steht immer im Vordergrund. Vor Strukturen, vor Perfektion etc. Beziehung ist das, was uns ausmacht. Up ist die Beziehung zu Gott. In ist die Beziehung zueinander und out ist die Beziehung nach draußen. Und wir haben gesagt, dieses Jahr wollen wir den Schwerpunkt so auf die Beziehung miteinander legen. Wir wollen miteinander unterwegs sein, miteinander wachsen. Und dann kann natürlich die Frage sein, naja, Völke, jetzt hast du eine ganze Weile lang über out gesprochen, na, dass wir eine missionale Gemeinde sein wollen, dass wir ein missionales Leben leben möchten. Ist das denn dann nicht konträr dazu, wenn wir uns jetzt aufs In konzentrieren? Ich bin auch schon von Leuten angesprochen worden, die gesagt haben, oh, wie cool, ich freue mich total darauf, dann rücken wir enger zusammen und so. Und es ist so ein bisschen dieser Beiklang von, oh, wie schön, dass wir dann beisammen sind irgendwie. Und dem stimme ich gerne zu. Es ist ja schön, miteinander unterwegs zu sein. Die Frage ist aber, warum in? Und das In soll ja nicht zum Selbstzweck werden. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Gefährlicheres für Kirche, wenn Kirche so eng zusammenrückt, dass es irgendwann mal so ein geschlossener Rahmen wird. Wenn man sich so kuschelig einmuggelt und zusammenkuschelt, dass man überhaupt nicht mehr den Blick nach außen hat. Und deshalb lautet die Predigt heute: Wir sind in, weil wir out sein wollen. Uhu! Und ich glaube, das ist ein bisschen erklärungsbedürftig. In, weil out, was soll das bedeuten? Und es ist vielleicht manchmal ganz gut, es ist der Anfang des Jahres, wir fangen einfach am Anfang an und damit war eigentlich ganz den Anfang, wir fangen bei Adam und Eva an. Ah, es ist fantastisch, ich habe es geschafft, eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen, liebe Leute. Die hat mich sehr geheiligt gestern Abend. Wir haben hier zwei Achsen. Es ist ein Schaubild, das uns ein bisschen erleichtern soll, zu verstehen, worum es eigentlich geht. Wir haben einmal hier die Achse der Schöpfung, sprich Natur, Welt, Universum, all das, was Gott erschaffen hat. Und da spielt natürlich auch die Menschheit eine Rolle. Ihr seht von oben nach unten die Menschheit. Und am Anfang hat Gott alles erschaffen. Er hat die Erde erschaffen, er hat sich gefreut und gesagt, es ist gut. Und er war sehr zufrieden mit sich. Und ich glaube, wir kennen dieses Gefühl, wenn wir in etwas investiert haben und wir stellen hinterher fest, hey, wow, das ist ja cool geworden. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott von sich in uns hineingelegt hat. Und er hat die Menschen erschaffen nach seinem Bilde, nach ihrem Bilde. Er sagte, lasst uns Menschen erschaffen nach unserem Bilde, um mit ihnen in Beziehung zu treten. Und dann geschah Folgendes. Da-da-daung. Wir haben auf der Achse der Menschheit den Sündenfall. Es ist nur ein Symbolbild. Ich weiß, dass mein Mann da hinten steht und sagt, das war überhaupt gar kein Apfel. Eine Frucht war mit im Spiel. Symbolbild, Prototyp Apfel. Das ist auf der Achse der Menschheit geschehen. Menschen haben Sündenfall erlebt und damit eine Distanz von Gott. Damit kam Misstrauen in ihr Herzen, damit kam Misstrauen Gott gegenüber in ihr Herzen und da war plötzlich dieser Bruch an Beziehung. Und das hat alles verändert und es hat aber auch etwas mit der Schöpfung gemacht. Es hatte nicht nur Konsequenzen für die Menschen, sondern es hatte auch Konsequenzen für die Schöpfung. Das, was davor vollkommen war, hat genauso den Bruch erlebt, wie die Menschen den Bruch erlebt haben. Und plötzlich kam über die Schöpfung dieser Fluch hinein, als Konsequenz dafür, dass die Menschen Gott nicht getraut haben, dass sie zugelassen haben, dass Misstrauen Herrschaft über sie genommen hat. Also wir haben auf der Achse der Menschheit den Sündenfall, der dafür gesorgt hat, dass auf der Achse der Schöpfung der Fluch hinzukam. Aber Gott sei Dank ist das nicht das Ende der Geschichte gewesen, sondern Gott hat einen guten Plan gehabt. Und es heißt in Johannes 3, Vers 16, wer weiß es? Da hinten meldet sich jemand. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat er sie geliebt. Da zeigt sich wieder Gottes Herz, nämlich seine Sehnsucht nach Beziehung. Sein Bestreben, Beziehung herzustellen. Er hat sie so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass er seinen Sohn hingab. Und das ist mir letztens noch mal so ganz, ganz krass bewusst geworden, als ich ins Alte Testament geschaut habe und mir diese Geschichte von Abraham begegnet ist. Kennt ihr die Story, die einen manchmal so richtig schlucken lässt? Du liest im Alten Testament und zu Abraham wird gesagt, Abraham, nimm deinen Sohn und geh auf einen Berg und du wirst ihn opfern. Und wir denken so, bitte was? Und mir ist das bewusst geworden, dass das Gottes prophetische Enthüllung darüber war, was er tun möchte. Es war Abraham, mit dem er diesen Bund eingegangen ist, dem er prophetisch enthüllt hat, was er tun wird, was er nicht von Abraham verlangt hat, weil Abrahams Opfer hätte das nicht erfüllen können. Aber Gottes Opfer hat es erfüllt. Jesus hat es erfüllt. Und Jesus ist in die Welt gekommen und hat die Menschen wieder mit Gott versöhnt. So dass wir dann letztendlich persönliche Errettung erleben können. Das ist das, was auf der Achse der Menschheit geschieht. Und das ist etwas, was uns im evangelikalen Raum sehr vertraut ist. Wir wissen das, ne? Wir wollen Jesus bekennen, wir wollen Menschen von Jesus erzählen, damit sie, wie wir glauben, errettet werden. Und ich glaube, das ist ein gutes Bestreben, weil ich könnte mir zum Beispiel ein Leben ohne Jesus überhaupt nicht mehr vorstellen. Überhaupt nicht mehr. Jesus kam also in die Welt. Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn geschickt hat und dass er ihn offenbart hat. Und Jesus kam und offenbarte uns damit den Vater. Jesus hat gesagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und wenn wir Jesus kennen, dann kennen wir den Vater. Und er hat uns das gezeigt. Diese persönliche Errettung also, die wir erleben, Epheser 2, Vers 8, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Gottes Geschenk an jeden Einzelnen, der das annehmen möchte, an jeden Einzelnen, der sagt, ja, ich möchte Jesus mein Leben geben und ihm nachfolgen. Und wie gesagt, damit sind wir sehr, sehr, sehr vertraut. Ich denke, die meisten, vielleicht sogar alle, die hier sitzen, würden sagen, ja, Jesus ist der Herr meines Lebens. Und das ist das, was wir kennen. Und das ist ja auch das, was wichtig ist. Aber ich glaube, dass das nur ein Aspekt dessen ist, was Gott tun wollte. Ich glaube, ich habe mich früher manchmal so als Teenager gefragt, ich bin ja evangelikal aufgewachsen in freier Gemeinde und ich habe mich manchmal als Teenager gefragt, ist das alles? Also ist das alles? Einfach nur sich zu bekehren und dann irgendwann mal darauf zu warten, dass ich in den Himmel komme. Ich habe gedacht, das kann irgendwie nicht alles gewesen sein. Es muss doch mehr sein. Es muss doch mehr in meinem Leben möglich sein. Und es muss doch, ich muss doch mehr Wert haben und mehr eine größere Daseinsberechtigung, als nur dafür zu sorgen, dass möglichst viele Seelen errettet werden. Obwohl das natürlich meine Aufgabe ist, Jesus zu bekennen. Wenn wir ihn bekennen. Und da war irgendwie eine Sehnsucht in mir, die mir dessen Aufgehen mir erst sehr spät klar geworden ist. Dass es tatsächlich, dass diese Achse, die die Menschheit betrifft, tatsächlich nur die eine Hälfte vielleicht dessen ist, was Gott tun möchte. Und dass da mehr ist, was er mit uns vorhat. Nämlich, dass er sich wünscht, dass eine Erneuerung stattfindet, eine Wiederherstellung stattfindet. Ich habe ja vorhin gesagt, der Ursprungszustand, der war nämlich gut. Gott hat gesagt, es ist gut. Und dass er sich eigentlich wünscht, dass sein Reich wieder einbricht, dass seine Herrschaft hier wieder stattfindet. Kolosser 1, Verse 15 bis 20, ich lese euch aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht unglaublich? Es ist so viel mehr. Es umfasst alles, was existiert. Deswegen konnte Isaak es nicht erfüllen, also sein Opfer. Aber Jesus, der Erste ist, aus dem alles geschaffen wurde, er konnte das erfüllen. Und sein Ziel ist es so viel mehr, nämlich wirklich wiederherzustellen, wieder heil zu machen, in einem viel größeren Umfang, als wir es uns manchmal vorstellen können. Und die Frage ist jetzt, wie mag das geschehen? Wie mag das passieren? Und da kommen dann nämlich wir mit ins Spiel. Und das ist nämlich das Fantastische, was Gott auch wiederherstellt. So wie Jesus offenbar wurde als Erstgeborener, als Sohn Gottes, als der Prototyp, heißt es in Römer 8, Vers 19, ja, die gesamte Schöpfung, alles, jetzt passe ich auf, wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Die gesamte Schöpfung. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da so ein Baum darauf wartet, dass ich ihn bekehre. Das bedeutet, es muss was anderes bedeuten. Dass die gesamte Schöpfung sich sehnsüchtig danach ausstreckt, dass die Kinder Gottes in ihrer Herrlichkeit offenbar werden. Und seht ihr, da ist eine Parallele, so wie Jesus als der Erstgeborene offenbar wurde, werden die Kinder Gottes als Miterben, das ist das Coole, bei Papa können alle erben. Paulus spricht im Brief an die Epheser davon, dass wir Erben sind und dass er uns das Erbe jetzt schon, ein Teil des Erbes jetzt schon ausgezahlt hat, nämlich den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und so wartet nämlich die Schöpfung darauf, dass wir uns in seiner Herrlichkeit zeigen, dass seine Herrlichkeit in uns offenbar wird. Und das finde ich unglaublich faszinierend, dass Gott das wiederherstellt, dass er sagt, lasst uns Menschen schaffen nach unserem Bilde, mit denen wir Beziehung führen wollen. Und er schafft es wieder und sagt, hey, ich vertraue euch was an. Das ist, ich finde, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dieses Erbe, das er uns jetzt schon anvertraut. Jesus in sein Leben zu nehmen und ihm nachzufolgen, bedeutet nicht, ich strecke mich aus, lehne die Füße zurück und warte darauf, endlich in den Himmel kommen zu dürfen. Sondern es bedeutet, dass ich ihm hier und jetzt schon einen Auftrag bekomme. Dass ich hier und jetzt Erbe seines Anteils bin. Dass im Hier und Jetzt der Heilige Geist in mir ist und durch uns wirken möchte. Und das Faszinierende daran ist, Paulus schreibt es an die Kolosser, dass er ihnen schreibt, Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und da schließt sich jetzt der Kreis, den ich sehr weit am Anfang unseres Daseins ausgeholt habe, nämlich die Frage, warum dann in? Und ich glaube, die Antwort darauf ist folgende. Kann man das sehen? In Matthäus 10, Vers 16 sagt Jesus nämlich zu den Jüngern, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist irgendwie nicht besonders vielversprechend. Also mir würde das jetzt nicht so irre Mut machen. Aber da kommt, glaube ich, das In mit ins Spiel. Ich glaube, Frodo hätte den Ring auch nicht alleine ins Schicksalsfeuer schmeißen können. Sorry, eine Herr-der-Ringe-Analogie muss rein. Ich glaube, da kommt dieses In mit hinein. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir mit einem Auftrag leben. Und Alan Platt, der Gründer der City Changers, hat letztens gesagt, nicht die Kirche hat einen Auftrag, sondern der Auftrag, der existiert und der hat eine Kirche. Und wenn wir da hineinwachsen möchten, dann verändert das nämlich unsere Sichtweise. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Das ist etwas, was Gott wiederhergestellt hat, dass wir beziehungsfähig sind. Der Fall hat dafür gesorgt, dass wir nicht beziehungsfähig sind. Der Fall hat dafür gesorgt, dass wir miteinander misstrauen, dass immer eine Distanz da ist, dass wir immer das Gefühl haben, nee, das ist mein Bereich und den muss ich mir abstechen. Dass wir immer das Gefühl haben, ich muss mir was erkämpfen und erarbeiten und die Ellbogen raus und ich kämpfe mich durch. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Kirche, was Gemeinde eben zeigen kann, dass Gott eine Veränderung bewirkt. Jesus hat nie gesagt, an euren perfekt durchgestylten Gottesdiensten wird die Welt erkennen, dass ihr mich kennt. Obwohl ich gute Gottesdienste schätze, sehr, sehr. Ich mag das schon, sondern er hat gesagt, an eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, das. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das denn praktisch? Es bedeutet, dass wir miteinander, das bedeutet, dass wir miteinander unterwegs sein wollen in ganz absichtlichen Beziehungen. Es gibt im Englischen diesen Begriff von intentional relationship. Und ich habe das mal versucht zu übersetzen und dann habe ich gemerkt, es ist schwierig, das zu übersetzen, habe es gegoogelt und das Einzige, was rauskam, war Gesinnungsbeziehungen. Ja, Moment, Gesinnungsbeziehung. Aber wenn man das googelt, dann kommt irgendwas Rechtes raus, irgendeine rechte Organisation, dass ich gedacht habe, nee, das können wir nicht nehmen. Das heißt, wir müssen es irgendwie anders belegen. Und ich glaube, was damit gemeint ist, ist Beziehungen, die wirklich willentlich eingegangen werden. Beziehungen, in die ich mich willentlich bei vollem Bewusstsein hineinbegebe, mit der Absicht, mich weiterzuentwickeln, daran zu wachsen. Beziehungen, in denen wir miteinander unterwegs sind, um Jüngerschaft zu leben. Und Jüngerschaft, das ist nichts, was einer für sich alleine macht, sondern Jüngerschaft hat bei Jesus immer im Kreis stattgefunden. Jüngerschaft zeigt sich daran, wie wir miteinander unterwegs sind. Und Jüngerschaft zeigt sich daran, dass wir voneinander lernen wollen, dass wir miteinander lernen wollen. Wie gesagt, Paulus hat gesagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Damit war eine Gruppe gemeint. Und ich bin mir dessen bewusst, dass Christus in mir ist. Und ja, darauf möchte ich schon achten. Ich meine, ich habe es mir auf den Arm tätowieren lassen als Erinnerung jeden Tag. Ich brauche das offensichtlich. Christus in mir, aber ich muss mir dessen bewusst sein, dass ich blinde Flecke habe und dass ich andere brauche, um Christus zu entdecken. Denn Christus in dir hat vielleicht einen Aspekt, den mein Sein, mein Charakter, meine Persönlichkeit vielleicht nicht zur vollen Entfaltung kommen lässt. Und da wollen wir voneinander lernen. Und wir wollen voneinander lernen, dass wir eben nicht, und das hat Micha vorhin ganz gut gesagt, dass wir eben nicht in so einer Zweigespaltenheit leben. Sonntags gehen wir in den Gottesdienst und dann ist Jesus da. Sondern wir wollen miteinander unterwegs sein, um gestärkt in unseren Alltag zu gehen. Denn Kirche ist ja nicht hier. Gemeinde ist nicht hier. Das ist ein Ort, an dem sich Menschen, die zur Kirche gehören, zum Leib Christi gehören, treffen. Aber Gemeinde ist da, wo du bist. Gemeinde ist da, wo ich bin. Und das Eigentliche ist es ja, wir können uns hier gerne zusammensetzen und wir sollen dafür beten, dass das Reich Gottes eintrifft. Aber wenn wir miteinander unterwegs sind und wir beten, Vater unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, ja, wie geschieht denn Gottes Wille? Nicht, indem wir die Füße hochlegen und sagen, ich warte auf den Himmel, sondern sein Wille geschieht dann, wenn ich mich dazu entscheide, seinen Willen auszuführen, sein Reich zu bauen, nicht meine Sandschlösser aufzubauen, sondern mich auf ihn zu fokussieren. Und dazu brauchen wir einander, denn er sagt, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Und es ist manchmal nicht easy, Jesus nachzufolgen. Hat das schon mal jemand erlebt? Hat jemand schon mal Ablehnung erlebt aufgrund dessen, dass er gesagt hat, naja, ich liebe aber Jesus? Ich habe Freundschaften darüber verloren, Leute. An denen es hat sich an Jesus entschieden, dass die nicht mehr mit mir befreundet sein wollten. Versteht ihr? Und da braucht man eine Herde. Da braucht man schon jemanden, mit dem man auch mal sich Wolle an Wolle reiben kann. Wo man aber auch weiß, hey, da ist Familie und da ist ein Rückhalt. Da ist jemand, der mir ein Feedback gibt. Da ist jemand, der mich ermutigt, der mich stärkt, aber der mir vielleicht auch sagt, ja, hast du die Woche mal wieder in die Kloschüssel gegriffen. Aber egal, lass uns miteinander beten, wir gehen weiter. Wir brauchen einander, um in unserem Alltag sein Reich ausweiten zu können. Und wir brauchen einander, um darin kreativ werden zu können. Wenn ich immer nur auf das schaue, was ich habe, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich habe ganz wenig. Und jemand anders kommt aber dazu und zeigt mir auf, nee, aber du hast dieses und dieses Potenzial in deinen Händen. Weil der Blick anders darauf ist. Wir brauchen einander, um kreativ zu werden, wie wir in unserem Alltag auch Jesus repräsentieren können. Wie wir das Reich Gottes einbrechen lassen können. Und zwar nicht nur, indem wir Leute zu Jesus führen. Das ist wichtig. Ich finde, wir müssen sprachfähig darin sein, was wir glauben. Wir müssen sprachfähig darin sein. Und wenn wir uns einfach nur am Glaubensbekenntnis entlanghangeln, kann man auch auswendig lernen, ist easy. Aber kreativ darin zu werden, wie wir Gottes Prinzipien, die Prinzipien seines Reiches auf die Erde holen können. Wie wir seine Gerechtigkeit auf die Erde holen können. Wie wir die Wertschätzung, die Gott für die Menschen empfindet, wieder auf die Erde holen können. Wie wir Atmosphären verändern können. Jemand hat gesagt, hey, da wo du bist, ist dein Autoritätsbereich. Nicht weil du in dir reinholst, sondern weil Gott mit dir ist. Und das verändert plötzlich das Denken. Da wo ich bin, ist mein Autoritätsbereich. Das bedeutet ganz praktisch, wenn ich mit meinen Kindern alleine zu Hause bin, ist das mein Autoritätsbereich. Manchmal habe ich das Gefühl, das stimmt nicht so ganz. Aber, anscheinend haben wir hier Eltern unter uns. Aber, aber es ist wahr und ich bin diejenige, die die Autorität ausüben kann. Nicht einfach, wenn ich anfange, aus meinem Bauch heraus zu handeln, dann schaffe ich eine Atmosphäre des Unfriedens, der Schwierigkeit, des Zankes. Aber wenn ich mir dessen bewusst werde, Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich erlebe gerade hier keine Herrlichkeit, also muss Christus in mir hier Herrlichkeit schaffen. Dann schafft es eine Veränderung der Atmosphäre. Und das kann am Arbeitsplatz stattfinden. Ich habe schon oft Zeugnisse von Leuten erzählt bekommen, die gesagt haben, dann habe ich angefangen, für meinen Arbeitsplatz zu beten und es hat sich plötzlich was verändert. Das kann beim Einkaufen stattfinden. Ich habe so eine tolle Story erlebt. Ich habe eine Frau von einem Jahr eine Visitenkarte von mir gegeben. Es war keine Zeit, mit ihr zu reden, weil ich ein heulendes Kind auf dem Rücken hatte. Aber ich bin diesem Impuls gefolgt, dass der Heilige Geist mir freigesetzt hat, zu sagen, wende dich ihr zu und sei es auch nur kurz. Und ein Jahr später spricht sie mich an und sagt, haben Sie mir nicht mal eine Visitenkarte gegeben? Und sie sagt, es hat sie so berührt, weil sie das noch nie erlebt hat. Und ich denke, das ist das Mindeste, jemandem zu sagen, ich sehe, du bist traurig. Du kannst dich bei mir melden. Wenn wir uns dessen bewusst sind, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dann kann das die Welt verändern. Und es geht nicht darum, aus einem Aktivismus heraus die Welt zu verändern, weil man fängt an, sich abzumühen. Es geht darum, dass wirklich Christus in uns Kreativität freisetzt, damit wir die gute Botschaft der Welt bringen können. Und die gute Botschaft ist nur dann eine gute Botschaft, wenn es auch wirklich einen Inhalt hat. Wenn ich jetzt zu jemandem hingehe und sage, Jesus liebt dich, bekehr dich doch, dann sagt er, was da drin für mich? Ich glaube ja noch nicht mal an Hölle. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir aber zeigen, dass das Reich der Himmel wirklich eingebrochen ist, Matthäus schreibt, das Reich der Himmel, also das Reich Gottes, wirklich eingebrochen ist. Und Jesus hat das immer getan. Er hat auch immer demonstriert, was das denn für die Menschen bedeutet. Und zwar nicht nur, indem er Leute geheilt hat, sondern indem er etwas losgetreten hat, indem er Sachen verändert hat, indem er Systeme verändert hat. Jesus hat den Menschen Würde geschenkt. Die Frau, die gesteinigt werden sollte, das war Recht, was da stattgefunden hat. Und Jesus hat das ausgehebelt. Oder indem er Frauen gelehrt hat. Das war normal, dass die nicht gelehrt wurden. Er hat Frauen gelehrt. Er hat das System damit auch aus den Angeln gehoben. Kinder hatten keine Rechte. Und er hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und die Jünger, what? Das war für die nicht erklärbar, weil das System ein anderes war. Und Jesus brachte aber den Leuten nahe, hey, ich bin für deine Erlösung zuständig. Und diese Erlösung bedeutet, dass sich dein Leben ändert. Und ich glaube, wenn wir dem nachgehen und sagen, hey, wir wollen miteinander kreativ werden, um zu schauen, wie können wir freisetzen, dass das Reich Gottes einbricht und dass der Fürst dieser Welt eben keinen Machtbereich mehr bekommt. Ich will dem keine Schnitte geben. Dann heißt es, dass was Großartiges wird geschehen. Und ich glaube, wir warten darauf, dass wir sagen ja, wir warten darauf, dass Erweckung stattfindet. Und ich glaube aber, Erweckung findet bei uns statt, indem wir miteinander unterwegs sind, indem wir miteinander auch Buße tun, indem wir miteinander sagen, Jesus, ich will mich aus meinem Dornröschenschlaf aufwecken lassen. Ich will nicht immer nur auf mich gucken, nicht immer nur auf die nächsten Tage, wie kriege ich genug zu essen, wie kriege ich meinen Alltag organisiert, wie kriege ich die Kinder brav, sondern indem wir uns verändern lassen. Indem wir uns von ihm durchwirken lassen. Und dazu brauchen wir einander. Wenn ich das immer nur bei mir selber mache, dann gerate ich irgendwann mal in diesen Strom von, nee, ist alles in Ordnung. Gott liebt mich. Ja, Gott liebt uns, absolut. Aber miteinander können wir wachsen. Und das ist das, was wir tun wollen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir miteinander Jüngerschaft leben, dass wir miteinander lernen, dass wir miteinander in sind, damit wir out sein können. Denn ich glaube, da ist eine Schöpfung da draußen, die darauf wartet, dass die Kinder Gottes in ihrer Herrlichkeit offenbar werden. Und Und ich freue mich darauf, das immer mehr zu erleben und auch immer mehr zu tun. Denn dieser Begriff von willentlicher Beziehung, der macht was mit uns. Der macht was mit mir. Ich bin nicht mehr dieselbe, die ich vor einem Jahr gewesen bin. Was daran liegt, dass ich mich mit Menschen in Beziehung ganz willentlich begeben habe. Und dass ich erlebe, ich werde darin auch geheilt. Ich erfahre Heilung von Handlungsmustern, die ich früher hatte, wo ich mich zurückgezogen habe. Ich gedacht habe, na, dann halt nicht. Oder wo ich beleidigt reagiert habe oder eben gesagt habe, naja, ich brauche niemanden, ich bin so gerne für mich allein, bin ich übrigens immer noch. Ich bin gerne für mich allein, aber dieses Erkennen, ich brauche andere, um zu wachsen. Ich brauche andere und die haben einen großen, massiven Anteil daran, dass ich mich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändere. Denn das ist nichts, was einfach nur geschieht, wenn ich die Füße hochlegen lasse und Gott einen guten Gott sein lasse. Sondern das ist etwas, das sind Prozesse, in die ich mich aktiv begebe, in denen ich sage, Jesus, ich möchte dir mein Leben hinhalten. Oder in dem wir zusammen sagen, Jesus, wir möchten dir unsere Leben hinhalten. Sprich zu uns, verändere uns, zeig es uns, was du durch uns tun möchtest. Sowohl als Gemeinde, ich finde Gemeindeprojekte sind auch wichtig, aber da, wo jeder Einzelne in seinem Alltag steht, ich wünsche mir so sehr, dass Gottes Herrlichkeit in unserem Alltag immer mehr zum Tragen kommt. Dass wir miteinander lernen, unsere Hürden abzubauen. Dass wir keinen Schiss haben, zu erzählen, dass Jesus Herr unseres Lebens ist. Dass wir uns trauen, God-Stories zu erzählen. Dass wir uns trauen, zu erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Ich bin manchmal so geflasht von dem, was Gott in meinem Leben getan hat, weil ich mich von früher nicht wiedererkenne. Und da auch nicht mehr hin will. Sondern ich möchte ja die nächste Herrlichkeit erleben. Und ich stelle immer mehr fest, dass ich dafür Gemeinde brauche. Das ist der Ort, an dem ich dafür gewappnet werde, was mich von Montag bis Freitag erwartet. Und das ist, finde ich, fantastisch, wenn Gemeinde das kann. Und deswegen damit wir out sind.